Ist die Welt noch zu retten? Das Radio 3 Klimagespräch.
Ja, und da sprechen wir heute mit dem Komponisten und Pianisten Martin Kohlstetten. Jetzt könnten Sie sich fragen, warum denn bei einem Klimagespräch mit einem Musiker sprechen? Weil dieser Musiker auch Waldbesitzer und Waldschützer ist. Herzlich willkommen, Martin Kohlstedt.
Hallo, freut mich.
Ja, uns freut das auch. Und vor allem ist es ja spannend, dass man erstmal denkt, ein Pianist und Komponist, wie kommt er denn dazu, Wald- und Naturschützer zu sein? Verraten Sie es uns kurz. Sie haben die Möglichkeit dazu, auch den Wald zu schützen.
Ja, ich meine, die Idee ist sogar älter als sicherlich das aufploppende Klavierspielen gewesen. Schon als Kind bin ich unter einem Förster aufgewachsen im Norden Thüringens, im Eichsfeld. Und ja, der hat dann sehr lehrerhaft uns immer wieder den Wald nahegebracht. Früher hat es genervt, heute hilft mir das Wissen schon sehr weiter. Ist eine schöne Sache gewesen, viele Aufforstungen schon früh miterlebt und die Musik kam erst später in mein Leben, um ehrlich zu sein.
Aber mit der Musik helfen Sie ja auch, Ihre Aufforstungsbestrebungen zu finanzieren, ne?
Richtig.
Es kommt also beides zusammen.
Dass ich irgendwann die Mittel dazu hatte, Aufforstungen zu finanzieren, das hätte ich so auch nicht geglaubt, aber ich glaube, das ist auch heute das Wichtige für mich, da auf diesem Weg was zurückzugeben. Ja.
Also Aufforstung, ich bin ja Stadtkind und wir reden hier in Berlin immer mal über den Mögelwald und über den Grunewald und da gibt es jetzt auch gerade Pläne, wie man den besser vor dem Klima schützen kann oder klimafit machen kann. Was meinen Sie denn genau, wenn Sie sagen Aufforstung?
Naja, ich fange mal mit Zahlen an. In Thüringen sind ungefähr 110.000 Hektar Kahlfläche. Das ist jetzt eine neue Zahl von 2024, also alle möglichen nehmen wir mal die Monokulturen oder alle möglichen Flächen sind abgestorben über die letzte Zeit und wir sind dafür da, als Privatwaldbesitzende vielleicht da auch ein bisschen mitzuhelfen, was der Staatswald vielleicht nicht ganz alleine schafft. Genau, und das versuche ich.
Privatwaldbesitzer, das ist ja auch was Besonderes. Ich weiß gar nicht, wie man dazu kommt. Ich habe mal gedacht, das ist alles noch so in Adelshand. Ich bin mal in Thüringen durch einen Wald gegangen. Da hat der Förster uns gesagt, das ist ein Urwald, weil hier so gut wie nichts gemacht wird. Ist das dann ein idealer Wald oder was spielt sich in Ihren Wäldern ab?
Ja, diese romantische Vorstellung habe ich auch. Also, dass das irgendwann mal wieder für sich selbst waltende Naturwaldparzellen sind. Jedoch braucht die Natur dafür ungefähr 1000 Jahre, damit auch aus den Aufforstungen und den verschiedenen Baumzyklen dann wieder irgendwann ein Urwald werden kann. Vorher ist es jetzt sehr wichtig, ein paar von den Waldentstehungsphasen zu überspringen, schnell der Natur auf die Sprünge zu helfen, mit Mischwald und überhaupt Baumarten vorzugehen, die die nächsten 300 Jahre ungefähr den Klimaveränderungen entsprechen könnten, sodass man irgendwie der Natur was zurückgibt und sie wieder stärkt für den Weg. Das macht es dann aus.
Wie reagieren denn eigentlich die alteingesessenen Förster und Waldprofis in ihrer Region mit ihrem Projekt?
Ja, zunächst gibt es ja auch, in dem Privatwaldbesitz, das ist ja eine sehr, sehr, ich sag mal, konservative Branche, da muss man öfter mal auf andere Weise andocken und den Traumschwiegersohn spielen, damit man die große Community auf seine Seite bekommt. Aber der Forst selbst ist natürlich offenöhrig, weil das allgemeine Verständnis um Forst und der eigentliche Forst sind in einer hohen Diskrepanz, meiner Meinung nach. Es gibt da sehr viel Meinungsverschiedenheiten. Es gibt quasi die zwei Seiten, hier müssen Tierbestände reguliert werden und das ist ganz schlimm und schlecht. Und auf der anderen Seite gibt es das Plantagenforsten und das Wirtschaften und alles, was damit einhergeht. Von beiden Seiten so das Beste zu nehmen und dann auf den Weg zu bringen, da habe ich irgendwie den Weg gefunden, dass man sowohl das konservative Wissen hat, etwas aufzubauen, aber gleichzeitig auch da unwirtschaftlich rangeht und der naturgemäß handelt.
Das heißt, Ihr Wissen haben Sie von Ihrem Elternhaus mitbekommen und durch Gespräche mit Förstern in der Region oder mit Waldschützern international? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wie Sie sich das alles angeeignet haben?
Ja, tatsächlich ist es eher das Zuhause gewesen, wo man sehr früh in Berührung kam, ob es über das mit zur Jagd gehen müssen oder alles, was damit einhergeht. Man war ein Waldkind. Wenn der Computer an war, wurde der Stecker gezogen. Ich habe eigentlich meine komplette Kindheit und Jugend größtenteils draußen verbracht. Und da hat man sehr viel über dieses Ökosystem verstehen gelernt. Gleichzeitig haben wir in unserem Heimatdorf eine Baumschule und da entstand wirklich sehr früh das Interesse zu verstehen, was es da braucht, wenn man so eine Eiche in den Boden tut und mit welcher Wahrscheinlichkeit sie nur ein Baum wird und dann über mehrere Jahre Fuß hoch wird und steht, dass diese kleine Pflanze, wo man vielleicht versehentlich draufgetreten wäre, schon mehrere Jahre Bildung braucht, dass sie entsteht. Das macht ein anderes Gefühl zum Leben, ja.
Jetzt kriege ich noch mehr Groll auf all die Leute, die quer durch den Wald latschen und vielleicht auch kleine Bäume kaputt treten. Sie haben ja Ihr Projekt in Thüringen aufgebaut, wo Sie mehrere Privatwaldstücke haben. Wäre das auch möglich? Ich weiß ja nicht, ob Sie den Berliner Wald, Brandenburger Wälder kennen. Kann man das auch auf andere Regionen Deutschlands gut übertragen, was Sie da betreiben?
Wir versuchen gerade, die Kommunikation so weit zu öffnen über Newsletter und ich sag mal so eine Art kleinem How-to-Programm, wie es möglich ist, auch in der eigenen Region oder ja für den Normalverbraucher, sage ich jetzt mal ganz salopp, was es bedeuten würde, einen Wald zu besitzen, so ähnlich wie einen Garten oder eine Fläche, um die man sich kümmert. Es hat tatsächlich auch schon funktioniert. Hier und da gibt es die eine oder andere Person, die sich zum Geburtstag oder irgendwie nebenan sich um die eigenen Flächen der Familie geschert haben oder sich gewünscht haben, auch eine Brachfläche zu erwerben. Davon gibt es ja nun leider genug in Deutschland, um eine Aufforstung zu betreiben. Und da gibt es viele Wege. Es gibt auch Wiesen, wo man dann die Obstplantagen oder beziehungsweise Obstwiesen wieder aufziehen kann. Man kann der Natur an vielen, vielen Ecken helfen. Und dass ich da irgendwann über diesen Bekanntheitsgrad mit einem kleinen Post auf Social Media dann 200-300 Leute zusammenbekomme, um eine ganze Aufforstung zu machen, das ist natürlich dann das noch viel Schönere, wenn das so Hand in Hand geht.
Ja, und dann geben Sie ja auch zwischendurch, haben Sie auch noch Zeit für Konzerte, um das Ganze zu unterstützen? Oder ist das immer miteinander verbunden, die Musik mit der Arbeit für den Wald? Oder können Sie das auch trennen?
Ich merke schon, dass es da sehr, sehr viele Bezüge gibt. Die meisten wahrscheinlich unterbewusst, auch wo die Musik bei mir herkommt. Da kann man jetzt das esoterische Vokabular walten lassen, wie man möchte. Es ist tatsächlich in einem. Viele Alben lehnen sich daran an. Ganz viel der Musik kommt da eher aus diesem natürlichen, aus der natürlichen Herangehensweise. Und ich habe mein Album Flur oder Tag oder Nacht eigentlich schon die ganzen Coverbildnisse und haben Bäume verzeichnet und Natur. Und da geht viel Hand in Hand.
Ja, mit Musik für den Wald. Ja, vielen Dank, Martin Kohlstedt, und viel Erfolg für die Aufforstung, nicht nur in Thüringen vielleicht. Und vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen lieben Dank, freut mich.